Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über eine neue Studie zum Alkoholkonsum. Österreich ist wieder top platziert. Leider nicht beim Investieren. Im Vergleich dazu sind wir europaweit nicht einmal annähernd so gut platziert wie beim Biertrinken und Anführungszeichen. Außerdem sind diese Woche im Börsianer-Interview zwei Welten aufeinandergeprallt, nämlich der Finanzminister von der SPÖ, der Martha Bauer, und der Wiener Börsechef Christoph Boschan. Wirklich spannend, welche Ansichten da zutage gekommen sind. Zudem sprechen wir über das alljährliche Spektakel Amazon Prime Days, die gerade jetzt wieder laufen, und geben euch Tipps, wie man da tatsächlich günstiger kaufen kann und auf was man achten muss. Und natürlich, dass viele Betrüger mit Fake-Seiten genau das zum Anlass nehmen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, zudem gibt es wieder Community-Fragen, eure Fragen, unsere Antworten. Und du hast jetzt auch eine Frage, dann schick sie uns. Wir lesen alles, versprochen. Viel Spaß also beim Zuhören. Ah ja, und wir freuen uns immer auch über Feedback. Die Fragen habe ich schon angesprochen und eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Also gleich abonnieren den Podcast und bewerten. Und heute ist wieder Markus zu Gast. Servus Markus.
Ja, servus Philipp, vielen Dank. Freue mich wieder dabei zu sein und finde die Themen heute durchaus sehr spannend und kontrovers zum Diskutieren.
Ja, heute sind einige spannende Themen dabei. Das Coole ist, es passiert immer was und ja, wir schauen halt, dass wir das Coolste da rausholen. Markus, was hat dich diese Woche bewegt?
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Ja, diese Woche, du hast es auch schon angesprochen im Vorbericht, dieser Artikel, also beziehungsweise das Interview von Börsianer, das fand ich sehr spannend, weil ich muss ehrlich gestehen, genauso habe ich es mir vorgestellt. Nichtsdestotrotz war ich ein bisschen geschockt drüber. Aber ja, wir kommen dann noch dazu. Und wie war es bei dir, Philipp? Hat dich irgendwas richtig getriggert?
Was mich auf jeden Fall getriggert hat, war das Thema des EU-Defizitverfahren, weil das ist jetzt gegen Österreich gestartet sozusagen. Und Grund ist halt, dass wir haben dieses Defizit von 3%, was EU-mäßig eben vorgegeben ist, klar übertroffen haben im negativen Sinne. Also wir sind bei fast 5% mit 4,7%. Und ja, das heißt, wir haben mehr ausgegeben, als wir hätten ausgeben dürfen. Das ist natürlich schlecht. Und das betrifft jetzt direkt nicht unbedingt uns beide sofort, aber es betrifft uns natürlich indirekt als Steuerzahler, weil wenn wir jetzt dann weniger Geld vom Staat bekommen, aufgrund dessen, dass er halt weniger Geld hat oder weniger ausgeben darf, dann wird es wahrscheinlich Kürzungen, Beförderungen geben bei Investitionen, die dann aber langfristig wieder weniger Einnahmen oder den Wettbewerbsvorteil kosten, weniger Bonis, wie zum Beispiel der Klimabonus, der uns ja auch abgeschafft, ich meine, das ist eh gut, aber das Ziel, mehr einzunehmen durch höhere Steuern oder Abgaben, das ist halt das, was dann wahrscheinlich wieder passieren wird. Ne? Weil zuletzt haben sie erst die Kosten für Führerscheine, Reisepässe und Sonstiges. Alles Klimaticket wird jetzt wieder erhöht. Also am Ende des Tages kostet uns das Defizitverfahren wieder einiges an Steuergeld, was wir jetzt nicht unbedingt haben. Und wir müssen sparen. Und im Gegensatz zur Regierung anscheinend, wenn man sich die Ausgaben für Medientrainings anschaut, das haben wir letzte Woche in der Folge schon besprochen, dann müssen die nicht sparen. Aber ja, das ist halt aber schwierig.
Es kommen ein bisschen harte Zeiten auf den österreichischen Staat zu, was dann natürlich auch auf die Bevölkerung sich irgendwie auswirkend zeigen wird. Ja, das EU-Defizitverfahren ist auch sehr spannend, wurde ja jetzt lange gewissermaßen rausgezögert. Jetzt ist es dann wirklich soweit. Was geht es da dann eigentlich? Im Endeffekt ist es ja nur, dass sich der österreichische Staat wieder gesund konsolidieren kann. Das ist quasi so eine Red Flag, die da aufkommt, da haben sich quasi Schutzmechanismen die EU-Staaten gegenseitig gegeben und Österreich hat jetzt da quasi eine wunderschöne rote Laterne eingenommen dabei und darf jetzt dann mal schauen, dass sie ihren Staatshaushalt wieder in den Griff bekommen. Wobei man muss ja dazu sagen, auf der Einnahmenseite hast du gesagt, haben wir ja nicht das Problem, es ist ja immer wieder die Ausgabenseite. Und wenn man sich anschaut, die Defizite waren ja immer da, jetzt ist es halt horrend. Wir hatten aber oftmals Defizite. Wie oft hat der österreichische Staat in den letzten 10 Jahren ein Plus erwirtschaftet? Ich bilde mir ein, es war ein einziges.
Ich glaube einmal, ja.
Und das war direkt vor Corona und dann hat es Corona quasi komplett zerschossen wieder und sind natürlich dann die anderen Staaten auch mega ins Defizit wieder gerutscht. Nur jetzt ist es halt so, dass sich Österreich bei weitem nicht so gut erholt, wie es andere EU-Staaten machen. Auch Thema Inflation, einfach zu hoch. Also quasi eine Teufelsspirale, wo wir uns da gerade befinden. Wird spannend zu sehen, wie die da wieder dann rauskommen möchten.
Ich glaube, das war unter Blümel damals, wo er gesagt hat, wir haben ein Plus, glaube ich, bevor er einen Laptop verloren hat, weil dann hat er es nicht mehr nachschauen können.
Man muss auch dazu sagen, das Plus war jetzt nicht ein Wahnsinns-Plus, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Überschuss gelungen und das muss man ja eben auch irgendwie einmal anerkennen. Aber ja, das ist halt dann leider, wir wissen es alle, ab 2020 dann wieder komplett in die Hosen gegangen und dann haben wir so viel Geld ausgegeben, dass uns die Inflation um die Ohren geflogen ist und mit der kommen wir bis heute nicht wirklich zu Recht. Und wir haben es auch im letzten Podcast thematisiert, jetzt geht aber die EU, nicht die EU, sondern die Zentralbank geht jetzt ja mit den Zinsen runter stetig. Also ich glaube schon einige Zinssenkungen und Österreich bleibt da ja wirklich auf der Strecke deswegen, weil sie eigentlich in dem Fall kein guter Schachzug ist, wenn man es jetzt nur aus österreichischer Sicht sieht, weil das ja eine sehr konträre Maßnahme dann eigentlich ist. Ja, aber wenn die anderen wieder leichtes Wirtschaftswachstum bekommen, die Inflation bei allen unter 3% ist, teilweise 1 bis 2%, ja, dann wird die Europäische Zentralbank nicht aufs kleine Österreich warten. Ja. Und das sind halt viele Parameter, die da mitspielen. Es wird halt sehr spannend in den kommenden Monaten zu beobachten sein, wo wir da abdriften oder hindriften werden. Ich sag mal so, leichter wird es für die Politik nicht. Die haben einiges zu tun.
Mit Sicherheit nicht. Und so, du sagst, das Einnahmenproblem ist ja nicht das große Problem. Und wenn du jetzt gewisse Ausgabenposten hast, die zurückzufahren, es ist, glaube ich, teilweise, ja, es ist schwerer, wie halt einfach neue Steuermaschinen einzuführen, gehe ich mal davon aus. Aber ja, es versickert halt leider sehr viel überall und werden wir schauen, was da dann rauskommt. Markus, wir haben ein Thema, das hast du da mit ins Rennen gebracht eigentlich. Österreich ist beim Alkoholkonsum top und beim Investieren flop. Wie schauen wir da aus? Da hast du was reingeschrieben in unser Skript.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir, und ich glaube, viele fühlen sich da auch direkt angesprochen, wir sind schon ein Genussland, Österreich. Österreich ist ein sehr, sehr großes Genussland. Das widerspiegelt sich dann halt gewissermaßen leider auch etwas im Alkoholkonsum, aber auch im Tabakkonsum. Und da kam jetzt eine neue Studie raus, was zeigt, dass Österreich in Europa tatsächlich auf Platz 3 ist, was den Alkoholkonsum angeht. Und das ist ja dann doch ein bisschen bedenklich, ehrlicherweise. Gerade mal Litauen und Tschechien sind jetzt beim Alkoholkonsum pro Kopf mit 12,9 bzw. 11,3 Liter vor Österreich. Österreich hat 11,6 Liter pro Person im Jahr und das ist schon eine ordentliche Statistik, würde ich mal sagen. Da können wir uns jetzt nicht unbedingt rühmen damit. Und beim Tabakkonsum schaut es jetzt auch nicht viel besser aus. Da landet Österreich auf Platz 7 und zwar hat Österreich einen Rauchanteil von über 22%, genau 22,71%. Ja, Tendenz hier jetzt nicht besonders prickelnd. Allerdings kann ich auch sagen, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Investieren, mit der Aktionärsquote zurzeit, da bewegt sich Österreich ungefähr bei 19%. Also, wenn man es jetzt umschlagmäßig sagen könnte, mehr Leute rauchen in Österreich, als was investieren. Ist jetzt auch nicht unbedingt ideal. Aber hier schaut es dann schon ein bisschen besser aus. In Deutschland ist es sogar weniger mit 17%, in der Schweiz ähnlich mit 20%. Aber wenn man halt wieder mal nach Skandinavien schaut, da hast du halt eine Aktionärsquote von Finnland mit 32%, Schweden mit 27%, da sind wir schon ein Stück entfernt und da gilt es halt auch in diese Richtung zu kommen. Also vielleicht weiter sein Leben auch genießen, das ein oder andere Bier oder Glas Wein zum Essen nehmen. Rauchen bin ich generell skeptisch, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber man tut ja der Gesundheit auch was Gutes und beim Investieren ist es ähnlich. Man schaut, dass man finanziell gesund ist und also Philipp, ich meine, du wirst das wahrscheinlich ähnlich wie ich sind. Ne? Du bist jetzt, was ich so weiß, kein Raucher. Alkoholkonsum machst du auch nicht übermäßig. Ich glaube, du bist da schon auch mehr der, also wenn wir nur uns hernehmen würden, ich glaube, das Investieren hätte einen höheren Stellwert als der Alkoholkonsum oder Tabakkonsum, oder?
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja. Aber was jetzt lustig ist oder interessant ist, ich habe mir jetzt nebenbei kurz aufgemacht, wie der Raucherschnitt in Österreich vor 10 Jahren eigentlich war, also 2014, ist jetzt 11 Jahre, war ungefähr 2014, also knapp 10 Jahre. Da waren wir noch bei fast 24-25% in Österreich. Das heißt, wir sind ein bisschen geschrumpft. Und was ich auf der anderen Seite aber wieder sehe, das siehst du wahrscheinlich auch ganz, ganz stark, Raucher sind weit weniger geworden in unserem Umfeld, aber jeder snoost gefühlt rund um den Turm, oder?
Ja, also dieses Rauchen ist nicht mehr so populär. Du merkst es auch bei der Jugend. Du siehst jetzt nicht wie früher, ja, Rauchen ist cool, wir rauchen alle mit 14, 15, 16. Dieser Trend, muss man sagen, Gott sei Dank, ist ja sehr abgeflacht. Aber wie du richtig sagst, jetzt kommen diese Vibes, Snus, diese E-Zigaretten, diese Thematik kommt halt jetzt sehr stark auf. Ich glaube, das stinkt jetzt vielleicht, aber das stinken auch teilweise diese Vibes, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auf der anderen Seite, du kannst das, es ist ein einfacher Zugang, du kannst es überall nutzen. Gegen Raucher wurde ja auch sehr lang stark vorgegangen. Auch die Tabaksteuer steigt ja gefühlt jedes Jahr. Also Rauchen wird ja sukzessive teuer. Ist ja auch schon quasi bei der Luxusgut rauchen. Vor allem, wenn man das tagtäglich mit einer Schachtel oder zwei Schachteln Zigaretten macht. Aber wie du richtig sagst, der Trend geht Richtung E-Zigaretten, Snus und so weiter. Und da gibt es halt auch Studien, dass das jetzt nicht sonderlich gesünder deswegen ist. Und der Trend ist dann aber eigentlich auch wieder aus Skandinavien. Also spannenderweise in Schweden war das, glaube ich, da kommt das ganze Snus und zum Beispiel ja her. Und das snusen ja gefühlt alle und da raucht ja fast keiner. Es ist ja sehr spannend auch zu beobachten. Ich meine, wenn man jetzt schaut, wie alt die werden, dann ist es beim Snus jetzt auch nicht wahrscheinlich sonderlich gefährlicher, aber es ist trotzdem nicht gesund. Also besser ist es dann doch lieber nicht zu snusen oder E-Zigaretten zu rauchen oder sonst was. Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir wollen da überhaupt jetzt keinen bevormunden. Wenn er das als Genuss sieht, dann soll er das weiterhin tun. Aber nichtsdestotrotz, wir haben da in den beiden Bereichen doch eine höhere Quote und bei der Aktionärsquote geht es auch bergauf, aber da könnten wir uns doch ein bisschen könnten wir uns als Ziel setzen, dass die Aktionärsquote in den kommenden Jahren höher ist als die Raucher- und Alkoholquote. Wäre ganz nett.
Das wäre schön, ja. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und ich habe jetzt heute erst auf LinkedIn gelesen beim lieben Erwin Hof von der Wiener Börse, der hat jetzt die jüngsten Zahlen der Österreichischen Nationalbank zum Vermögen der Österreicher zusammengefasst. Und die Headline von ihm war eigentlich gut, erfreulich, Österreich greift bei Wertpapieren zu. Und das ist natürlich super, weil das Finanzvermögen der Österreicher, das war oder auch im ersten Quartal bei ungefähr 880 Milliarden Euro. Das hat sich nicht viel geändert. Aber was sich geändert hat, ist, dass 4,2 Milliarden Euro in Aktien, Anleihen und Fonds investiert worden sind. Und dafür wurden 3,2 Milliarden Euro der Sparbuchgelder verwendet, weil Österreich ist das Land der Sparbuchsparer. Wir sind so bei 330 Milliarden an Cash auf den Sparkonten. Und von dort ist jetzt einiges weggeflossen zu den Wertpapieren, was echt gut ist. Und Markus, jetzt, wenn man sich jetzt vorstellen würde, von den 330 Milliarden, wenn da 10%, also 33 Milliarden oder von mir sogar 20%, das sind wir über 60 Milliarden, wenn das in den österreichischen Kapitalmarkt reinfließen wird, der ATX ist, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube 260 oder knapp 300 Milliarden groß, angenommen, würden 60 Milliarden reinfließen, relativ zeitnah, da darf es richtig zugehen, oder Markt? Halleluja.
Ja, definitiv. Also was da am Geld herumliegt, was inflationär verbrannt wird jedes Jahr, gerade in der Hochinflation, was wir jetzt hatten, ist ja auch sehr spannend. Natürlich macht es Sinn, einen Notgroschen zu haben, auch immer was, eine Sicherheit im Hintergrund zu haben, aber das ist ja eine dermaßen hohe Summe, wo man echt merkt, dass der Österreicher sehr, sehr konservativ ist und sehr defensiv ist, was der Umgang mit dem Geld angeht. Ne? Also er konsumiert dann auch gar nicht so intensiv, sondern er legt echt sehr viel auf die Seite. Er kann sparen. Das möchte man ihm gar nicht absprechen. Aber was er halt, wo er sich schwer tut, ist er dann sagt, ich möchte auch ein bisschen vorsagen, ich möchte diesen Schritt zum Investieren gehen. Und die Summen, die da einfach im Raum stehen, ja klar, also wenn man jetzt anschaut, den ATX mit seiner Marktkapitalisierung, hätte ein Riesenpotenzial, allein aus österreichischer Sicht, wenn da jetzt mehr in den Kapitalmarkt investieren würden. Man kann es jetzt umschlagsmäßig jetzt nicht sagen, hätte, würden die 330 Milliarden investieren. Aber man sieht, das Potenzial ist enorm, weil sparen können sie und somit wäre es nicht so weit. Und man sagt, okay, wie schaut es denn aus beim Investieren in ein ETF zum Beispiel oder so, ja. Aber ich glaube, du weißt es ja selber aus deinem Umfeld noch und so, oder? Es ist ganz normal. Sparen tun sie alle.
Ja, aber dieser Schwenk ist dann halt einfach das Problem, ne? Vom Sparen oder vom Sparbuch weg in eine Asset-Klasse, die Casino ist gefühlt, ne? Oder halt, wo es viele glauben, was man halt so gelernt hat früher, dass halt der Schwenk halt extrem schwer für viele. Aber der Weg ist auf jeden Fall der richtige. Das finde ich auf jeden Fall gut. Welcher Weg nicht der richtige ist, haben wir in einem Interview gelesen mit dem Börsenchef und Finanzminister, weil das war eine sehr konträre Sichtweise und das ist leider, das zeigt uns jetzt eigentlich, dass wir in Österreich die nächsten 4 Jahre vermutlich keine Steuererleichterungen bekommen werden für das Thema Investieren, also keine Anreize. Oder wie siehst du das? Du hast das Interview auch gelesen, Markus.
Ja, ich fand das Interview sehr, sehr spannend, ehrlicherweise. Es hat eigentlich das aufdeckt, was ich mir gedacht habe, nur jetzt hast du es halt schwarz auf weiß quasi. Das finde ich schon ganz gut. Du hast im Prinzip zwei Positionen gehabt im Interview. Also zusammengefasst, der Börsianer war im Finanzministerium, der Finanzminister hat quasi Börsianer und Christoph Boschan, den Chef der Wiener Börse, eingeladen zu einem Interview. Und waren sehr gute Fragen auch von Börsianer dabei. Und unter anderem ging es da halt auch sehr stark um das Thema Pensionen zum Beispiel. Und da, du hast sofort gemerkt, wenn du dir das Interview durchliest, dass es, egal um was es ging, auch bei den Pensionen, es war ein sehr konträres Interview. Du hattest auf der einen Seite den Börsenchef, der gesagt hat, wir müssen etwas verändern. Wir müssen etwas im Pensionssystem verändern. Immerhin haben 13,7% wird fürs Budget aufgewendet, nur für Pensionen, hat er argumentiert. Und auch die Stärkung der dritten Säule, diese Eigenverantwortung, mehr zu partizipieren am Kapitalmarkt. Das liegt aber auch in der Natur. Er ist ja auch der Chef der Wiener Börse. Auf der anderen Seite hast du ein SPÖ-geführtes Finanzministerium mit dem Markus Matterbauer, der das ein bisschen anders sieht, der aus einer bisschen anderen Sichtweise kommt und der sagt, nein, dieses Umlageverfahren ist top. Das Umlageverfahren hat uns diesen Wohlstand in den letzten Jahrzehnten gebracht. Es funktioniert, da rütteln wir nicht dran. Das Einzige, was er sich vorstellen kann, Säule 2, betriebliche Vorsorge auszubauen. Und dritte Säule, Eigenverantwortung Richtung Kapitalmarkt, Eigenvorsorge, Eigenvermögensaufbau, eher kritisch, generell eher kritisches Statement gegenüber dem Kapitalmarkt. Er sagt, der Kapitalmarkt ist wichtig, wenn es um Innovationen und so weiter geht, aber nicht nur. Der Kapitalmarkt gehört stark reguliert. Der Kapitalmarkt hat eine wichtige Funktion. Allerdings soll er auch nicht überbordend werden, weil sobald es in die Richtung geht, dass der Kapitalmarkt irgendwie freier handelt, geht es schief. So, das ist seine Sichtweise und da möchte er eigentlich die österreichische Bevölkerung nicht reinschicken. Und es war nur jetzt anhand der Pensionen betrachtet sehr spannendes Interview. Also wie hast du das gelesen? Es war mich ein bisschen gekitzelt, jetzt nicht positiv.
Also wenn ich das jetzt wieder so Revue passieren höre, da triggert mich das schon extrem. Allein die Aussage des Pensionssystems funktioniert, hat es über Jahrzehnte Wohlstand gebracht.
Er hat ja nicht Unrecht. Er hat auch den Wohlstand gebracht, frühere Generationen vor allem. Es hat auch super funktioniert eine Zeit lang, ja. Nur man muss halt auch mal mit der Zeit gehen. Und dieses Umlageverfahren, wir kennen es, wir haben das schon oft thematisiert. Du hast einfach weniger Erwerbstätige mit der Zeit. Und immer mehr Pensionisten. So. Und du musst auch irgendwann einmal den Zahn der Zeit erkennen. Und jetzt kommen dann noch die Babyboomer. Aber auch das hat er argumentiert und hat eigentlich gesagt, nein, wir haben die nächsten 10 Jahre ein Problem, weil dann kommen die Babyboomer, ja. Aber danach flacht die Kurve wieder ab. So auf die Art braucht man nichts ändern. Wo man aber auch aus heutiger Sicht schon sagen muss, es sind 13,7%. Also der Wiener Börsechef hat ja richtig argumentiert. Selbst wenn das jetzt nicht mehr steigen würde, ist das ja auch kein Zustand, den man belassen sollte, weil dieses Geld, das sind ja Milliarden von Milliarden, die könnte man so gut in verschiedenen Themen einsetzen und dementsprechend kann ich das jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, oder Philipp? Ich bin da echt zwiegespalten.
Also, ich verstehe, was du sagst und was du meinst. Grundsätzlich ja. Problem ist, oder was ich dann wieder nicht verstehen kann, ist, dass das Umlageverfahren sollte nicht angetastet werden. Das verstehe ich auch. Nur, warum kann man es nicht so wie in Schweden machen, dass man einfach eine Ergänzung macht mit dem Kapitalmarkt? Das verstehe ich nicht, weil du tastest das ja nicht an. Es kann ja gleich bleiben, wie es ist. Nur ein Zusatz mit, wie in Schweden sind es 2,5% vom Bruttolohn pro Monat, was du investieren musst in der ersten Säule. Das heißt, dann werden die Leute dahin getrieben, dass sie es machen müssen, als Zusatz und nicht als nice to have. Und das verstehen, warum man da einfach überhaupt nicht dran rüttelt, weil mit dem, natürlich geht das auch nicht von heute auf morgen, ne? Aber so könnte man meines Erachtens, und wenn man nach Schweden schaut, auch das Umlageverfahren langfristig vielleicht sichern, weil du dann vielleicht zuerst das Kapital nimmst, was du dir ansporst über das Arbeitsleben, über die 2,5% und nicht das Umlageverfahren per se. Dass man da, das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen, das ist vollkommen klar, weil es muss ja mal ein gewisser Kapitalstock dann aufgebaut werden. Ne? Also das ist ja wieder eine langfristige Maßnahme, die halt mal jetzt vielleicht setzen müsste und nicht erst wieder irgendwann, weil das Pensionssystem ist sicher, ja, aber in welcher Höhe ist halt dann die Frage in 20, 30 Jahren. Ne? Also das jetzt ist es ja noch ganz gut. Ne? In Deutschland, wenn du nach Deutschland schaust, da sind wir schon jetzt unter 50%, was kriegst vom letzten Lohn. Wir sind noch, glaube ich, bei über 60%. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Ne? Und wenn das jetzt weiterfällt, in Deutschland, also da bist du bald schon unterm Minimum, ne? Ja, und bei uns ist auch nicht voll anders. Also es wird kein Weg drum herum führen, dass man da irgendwie eine innovativen Lösungen oder sowas sucht, damit das einfach langfristiger irgendwie, ja, stärker wird. Ne? Also das heißt ja nicht entweder oder, sondern eigentlich eine Ergänzung. Deswegen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Ja, und das kostet einfach enorm viel Geld. Also die Zuschüsse pro Jahr, die sind so enorm. Das ist so ein großer Brocken im Budget. Und wenn man kann sich das eigentlich als kleine einzelne Person gar nicht vorstellen, was so ein Budget eigentlich ein Staat im Jahr zur Verfügung hat. Und da musst du dir vorstellen, da schneide ich jetzt einfach mal einen großen Kuchen raus und der ist weg. Der ist weg. Da gibt es keine Innovation, da gibt es nichts. Der ist weg. Der wird ausbezahlt und fertig, weil ich das Geld brauche für die Pensionisten. Nichts gegen Pensionisten, die haben sich das wohl verdient, aber nichtsdestotrotz, es hakt einfach am System. Und jetzt kommt halt noch ein Punkt dazu, der dem Finanzminister Matterbauer halt schon auch in die Karten spielt. Und zwar, er argumentiert natürlich auch jetzt stark, ja, wir haben ja keinen Spielraum. Wir können nichts verändern, wir haben kein Geld. Wir müssen schauen, dass wir Geld verdienen, wir müssen schauen, dass wir Geld auftreiben. Und dafür gibt es einfach jetzt keinen Spielraum, da irgendwelche steuerlichen Anreize zu setzen für den Kapitalmarkt oder für die Anleger. Keine Chance, hat er argumentiert. Und das ist halt auch so ein Punkt, ja, ist natürlich jetzt in der jetzigen Situation sehr easy für ihn, auch zu argumentieren, wir können hier eigentlich nichts machen. Wir lassen es, wie es ist. Es funktioniert. Der Markt ist so reguliert. Der Staat hat es in der Hand. Könnte man auch vorstellen, dass es noch ein bisschen mehr reguliert werden könnte. So aus seiner Sicht. Das heißt, es muss echt eine gute Regulierung da sein, um das Ganze im Griff zu haben. Weil, ja, immer wenn es nicht funktioniert hat, dann gab es ein Chaos an der Börse. So habe ich das irgendwie im Unterton rausgelesen. Und das finde ich halt auch jetzt nicht besonders prickelnd. Aber ich meine, Philipp, du hast das Interview gelesen. Was sagst du dazu? Wie, am Ende war ja sehr spannend dann, wie beide investieren.
Ja, das war auch spannend, aber ich möchte nochmal ganz kurz einen Schritt noch zurück machen. Das Thema Eigenverantwortung ist zwar anscheinend interessant und hoch, aber am Ende des Tages steht ja drinnen, dass er keine Steueranreize schaffen will, ne, weil es einfach nicht notwendig ist. Und genau da, das war der Punkt. Jeder, der die dritte Säule bespart, weil da geht es ja konkret um die dritte Säule, ne, der ist ja sowieso schon eigenverantwortlich unterwegs und ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum es da nicht irgendeine Erleichterung gibt für die ihr Geld wirklich da selber das Risiko machen und vorsorgen. Und da braucht man keiner mit der Thematik kommen, ja, die Reichen profitieren davon von Steuern. Dann sollte man halt einfach einen Freibetrag einführen von mir von 5 oder 10.000 Euro im Jahr. Das wird an Reichen absolut nicht tangieren, wenn man halt schon wieder auf die Thematik geht, ne?
Das war übrigens auch Thema, das war ja gestaffelt. Da hat der Wiener Börsechef auch vorgeschlagen, ja, da macht man es halt gestaffelt, dass zum Beispiel einen höheren steuerlichen Anreiz haben. Aber ich glaube, dass die Eigenverantwortung nicht im Sinne des Finanzministers ist. Jetzt aus seiner Sicht, es braucht diese Eigenverantwortung aus seiner Sicht nicht. Er traut quasi der Bevölkerung nicht zu, dass sie mit dem Geld so umgehen können, dass sie es nicht an der Börse verlieren, dass sie gescheit investieren. Und somit Umlageverfahren und vielleicht noch ein bisschen betriebliche Vorsorge. Und that's it. Der Rest wird gespart unter der Inflation, unter der Inflation so. Und fertig. Und wir sind so defensiv unterwegs, dass wir halt ein bisschen unseren Lebensabend bestreiten könnten. Eventuell.
Wenn man gut macht, rein aus Sicht vom Staat ja eigentlich absolut keinen Sinn, weil jetzt angenommen, das ganze Geld liegt am Sparbuch, sondern sind wir wieder bei den Zinsen, die was wahrscheinlich 0,5, vielleicht 1% bleiben oder wer immer, ne? Also da sind wir ja weit weg. So, jetzt kriegt er auf diese Zinsen 25% Käst auf dem Sparbüchel. Bei 330 Milliarden ist das natürlich nicht wenig, aber halt auch nicht viel. So, wenn man das jetzt umlegt und steuerliche Anreize macht und dann wirklich eine Schwenk schafft, vielleicht und natürlich das Thema Finanzbildung halt im Vordergrund stellt, weil das muss halt dann auch mitschwimmen, dann hat der Staat ja über längere Sicht weit mehr Potenzial für Einnahmen, ohne irgendwelche Steuererhöhungen zu machen. Dann soll er halt einfach für mich die Käst lassen, wenn es echt das Hauptthema ist, und dann einen Freibetrag einführen. Und dann könntest du wirklich vielleicht, so wie wir es vorher schon angesprochen haben, wenn nur 10% oder 20% von dem Kapital, was auf unsere Sparbücher liegt, dann investiert werden würde. Ich habe jetzt natürlich keine Rechnung im Kopf, aber angenommen, das sind 60 Milliarden mehr im Markt, relativ schnell, die dann wieder Ausschüttungen produzieren, was Steuern produzieren, was. Also da hätte man langfristig als ein Win-Win für alle. Ne? Und das verstehe ich einfach nicht, warum man so kurz denkt oft und einfach seine Ideologie so verfolgt, dass da halt einfach kein Platz für was anderes ist, was irgendwie eine Ergänzung wäre. Ne? Wie gesagt, ich bin absolut kein Fan davon, wenn man sagt, Umlageverfahren weg, soll jeder schauen, was er macht. Finde ich auch nicht gut, weil das Sozialsystem ist trotzdem wichtig für uns und ist auch richtig. Und wir haben eigentlich auch das Kapital oder haben gehabt, dass wir uns das auch leisten können. Jetzt wird es halt natürlich immer schwieriger und auch der Rechnungshof der Österreicher sagt, ja, es muss sich irgendwas tun, weil es einfach finanzierbar unmöglich ist über lange Sicht. Ne? Die nächsten 10 Jahre wird vielleicht nicht das Problem sein, aber dann, wir zwar sind jetzt Mitte 30, also Anfang 30 eigentlich, das heißt, wir haben noch mindestens 30 Jahre Arbeitsleben vor uns im Normalfall. Oder ja, wenn man jetzt die Erhöhungen von der Pension anschaut, um die 30 Jahre. Und da kann es ja extrem viel tun. Ne? Und da wird das Pensionssystem, wenn es jetzt schon marode ist, nicht besser, wenn man halt nichts Innovatives mit reinbringt. Und wie gesagt, diesen Zusatz, oder von mir ist da auch nur die 2,5%, was man da vorsorgen muss, dass man das steuerbegünstigt oder irgendwas macht. Aber es gibt gar keine Ambitionen in die Richtung. Und das ist halt das, was mich ein bisschen schockiert jetzt, weil wir waren schon so knapp davor irgendwie von der letzten Regierung, dass wir irgendwas eine Veränderung haben. Und jetzt sind wir gefühlt wieder 1000 Schritte hinten. Und das ist halt einfach schade, weil es geht ja nicht um uns zwar unbedingt. Wir investieren ja eh, obwohl es jetzt Steuern gibt oder nicht. Ne? Das ist für uns eh nicht. Aber die, was jetzt anfangen oder die, was vielleicht dann auch für die Kinder vorsorgen, das soll halt einfach einen Anreiz geben und einfach eine Belohnung für das jahrelange Investieren, das jahrelange Risiko auf sich nehmen. Aber das sehen wir halt absolut nicht. Das ist halt echt schade.
Ja, und wenn es die Stärkung der dritten Säule geben würde, wäre es ja, wie du richtig sagst, es würde zu mehr Steuereinnahmen kommen. Aber es würde ja im Verhältnis, es wäre ein positiver Effekt, es würde ja das Umlageverfahren entlastet werden. Das heißt, wir würden weniger Zuschüsse brauchen fürs Pensionssystem, was wiederum dem Staat doppelt zugutekommen würde, wo er wieder mehr Geld hätte, um Sozialsystem, Gesundheitssystem, diese großen Brocken, die ja trotzdem weiterhin auf der Agenda stehen.
Und die, was er jetzt einspart, ne, teilweise.
Bitte?
Die, was er jetzt aber teilweise einsparen muss, weil er halt das Kapital hat. Ne?
Das Geld fehlt, ja. Und da könntest du halt viel investieren. Allein wenn du das Gesundheitssystem anschaust, das entsteht ja eine immer größere Zweiklassenmedizin. Wenn du dir das Geld hast, ja, dann liegst du halt morgen am OP-Tisch oder hast halt morgen deinen Termin bei irgendeinem Facharzt. Wenn du das nicht hast, ja, dann wartest du halt ein halbes Jahr, Jahr oder länger auf deinen Termin. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, wie man so schön sagt. Und das driftet immer mehr ab und stimme ich dazu, diese quasi Ideologie für immer da zu verfolgen, da fasst halt auch irgendwann alles gegen die Wand. Aber wir können halt auch nicht viel machen und ich stimme dir zu, was das Thema angeht, die nächsten 4 Jahre, wenn ich mir das Interview anhöre, dann gibt es ja, also steuerlich kannst du das komplett vergessen, also wenn mich da noch einer eines Besseren belehrt, die nächsten 4 Jahre, wäre ich sehr, sehr überrascht, ehrlicherweise.
Ja, es ist auf jeden Fall extrem schade. Du hast vorher angesprochen, zum Schluss haben sie dann gesagt, in was investiert sind und unser Finanzminister hat keine Aktien und hat eigentlich das meiste am Sparbüchel beziehungsweise so angelegt, dass man halt so wenig wie möglich Rendite kriegt, so in die Richtung. Außer die betriebliche Vorsorge, da ist halt klar der Meinung, ja, die Pensionskasse macht das eh für mich. Am Ende des Tages ist das nichts anderes wie das, was du selber machst, nur halt über eine Pensionskasse, die halt nicht gut performt, weil sie halt sehr viel Anleihen drin hat. Das heißt, er ist ja eigentlich eh investiert, aber halt nicht aktiv oder selbst eigenverantwortlich, sondern über einen Dritten sozusagen. Und das, ja.
Und es geht ja um die Einstellung dahinter. Er sagt es ja vielleicht nicht, es liest sich vielleicht provokant, aber er sagt es ja ganz klar, ja, er spart was, er hat den Bundesschatz zum Beispiel, wo er spart zu der Inflation. Und, wie du richtig sagst, ich habe zwar keine Aktien, aber das übernimmt ja für mich die zweite Säule, betriebliche Vorsorge. Das heißt, ich weiß jetzt selber nicht einmal, ich möchte es ihm nicht vorwerfen, weil ich weiß nicht einmal, bin mir nicht einmal sicher, ob er überhaupt weiß, in was er da investiert. Und das wird sehr stark in Anleihen gehen, wie du richtig sagst, und ein Bruchteil wird in Aktien gehen. Und diese Aussage als Finanzminister, ne, das übernimmt eh die Säule 2 für mich, ich brauche jetzt keine Aktien oder sonst irgendwas. Nein, dann ist der Kuchen eh gegessen am Ende. Brauchen wir nicht jetzt großartig drüber reden. Und welch Wunder, Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, ist natürlich auf einem ganz anderen Ufer, investiert sehr breit gestreut in Sachwerte, vor allem auch eben in Aktien und sieht das als langfristigen Vermögensaufbau.
Und da hätten wir jetzt einfach die Möglichkeit auf Veränderung und irgendwie passiert halt leider wieder absolut nichts. Und ja, echt schade. Ja, wir werden sehen, was jetzt passiert. Wir können auch nur drüber spekulieren, aber von unserer Seite aus, nach diesem Interview sind die Positionen relativ klar.
Es gab am Schluss das Foto, da haben alle gelächelt noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt großartig ernst gemeint war oder nicht, aber zumindest haben sie sich dann noch die Hand gegeben. Also Sie sind jetzt da nicht verfeinert rausgegangen, so schlimm war es dann nicht. Aber ja, die Fronten sind sicher verhärtet. Ich glaube, dass das sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern wird.
Ja, das, ja. Also werden wir sehen. Gehen wir zu was Positiveren. Prime Days, Markus, hast du schon Fett eingekauft bei Amazon?
Bin noch nicht dazugekommen, wir müssen ja auch was arbeiten, ne, bevor wir es nicht ausgeben können.
Genau, zuerst erst arbeiten und dann Geld ausgeben.
Tatsächlich nicht, aber die Prime Days, die sind ja sehr bekannt, sind ja auch für Schnäppchenjäger sehr gefragt. Amazon, Big Player, veranstaltet das jedes Jahr und macht damit unfassbaren Umsatz jedes Jahr. Kennt auch jeder tatsächlich und ja, ich weiß nicht, Philipp, du schon irgendwie, oder schaust du auf diesen Tag speziell, also wartest du wirklich und sagst, okay, bevor ich mal XY jetzt kaufe, warte ich noch die Prime Days ab und schaue, ob ich da vielleicht günstiger bekomme.
Also eigentlich nicht unbedingt, vielleicht unterbewusst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ein oder andere Mal, habe ich mal ein iPhone gekauft, vor einigen Jahren schon, da war noch der Prime Day, heute sind es ja schon 4 Tage Prime Days, ne? Da habe ich mal ein iPhone gekauft einmal, das ist damals das 10er, glaube ich, das X. Und das war tatsächlich günstiger. Ich habe nämlich bei Geizhals dann geschaut. Und das ist gleich mal der erste Tipp, was wir gleich mitnehmen können. Unbedingt bei Ideal oder Geizhals schauen, ob die wirklich günstiger sind im Vergleich zu anderen. Weil es gibt ja immer mal wieder so die gewisse Artikel drüber, dass die Prime Days oder auch andere, so Black Friday und so Geschichten, dass die am Tag X richtig gut ausschauen. Das ist alles günstiger, weil da steht halt in irgendeiner Zahl oben -50% auf die Art. Aber am Ende des Tages waren die vor 2 Wochen, haben sie die Preise schon erhöht und dann, um die dann wieder auf den Wert zu runterzusetzen, wo es vor 2 oder vor 3 Wochen halt war. Ne? Da gibt es ja ganz viele so Artikel dazu. Aber ich habe mir so ein bisschen überschlagsmäßig geschaut. Es gibt tatsächlich Produkte, die über die letzten Jahre immer wieder dann günstiger waren bei diesen Prime Days. Das waren zum Beispiel Notebooks, also wer einen Laptop kaufen möchte, der ist in vielen Fällen gut beraten, dass er es vielleicht wirklich bei den Prime Days macht oder bei solchen Black Friday Angeboten. Also hauptsächlich technische Sachen habe ich jetzt so gefunden. Aber wenn man zum Beispiel schaut, also ein Hundefutter, was jetzt für mich immer relevant ist wegen meinem Hund, ist bei den Prime Days nicht unbedingt billiger. Da ist gescheiter, wenn ich die Fressnapf-App verwende, weil da kriege ich immer Prozente drauf. Ne? Aber ja, das ist mein Ding. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt jetzt was kaufen, was ich nicht unbedingt brauche. Und wenn ich was brauche, dann kaufe ich es und wurscht, ob es jetzt Prime Days sind oder nicht. Ne? Wie schaut es bei dir da aus?
Ja, Fressnapf to the Moon, würde ich sagen. ähnlich. Also ich warte jetzt nicht speziell auf die Prime Days. Ich gebe zu, ich bin Amazon-Aktionär, aber ich sage da ganz ehrlich, ich weiß ehrlicherweise oftmals nicht einmal, dass die sind. Dann kriege ich zufällig irgendwo in der Werbung Amazon Prime Days. Dann hin und wieder, wenn ich was brauche, schaue ich dann schon. Okay, schauen wir mal, vielleicht gibt es da jetzt irgendwas günstiger. Aber ich speziell auf die Tage warte ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Aber vergleichst du dann auch, wenn du sagst, du schaust es?
Ja, weil ich habe dasselbe, was du gesagt hast, stimme ich da 100% zu. Es muss nicht billiger sein. Und für mich zum Beispiel Geizhals ist so ein riesen easy österreichische Plattform. Da siehst du auf einen Klick, ob es dann jetzt tatsächlich billiger ist oder ob das vielleicht irgendwo sogar noch billiger ist als auf Amazon. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, die Amazon Prime Days sind ein Riesenerfolg. Also ich glaube, letztes Jahr hat allein Amazon 13,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und das ist halt eine gigantische Summe und wir reden da halt von ein paar Tagen im Jahr. Also dementsprechend Riesengewinn für den Konzern. Auf der anderen Seite, da wo viel los ist, da wo viele Kunden sind, da gibt es halt auch oftmals viele Betrügereien, die haben dann halt auch Hochsaison, oder Philipp? Ich meine, du als Experte, du weißt ja Bescheid.
Und die poppen jetzt natürlich jetzt wieder massiv auf. Das ist halt das Problem, so wie du sagst, da wo da viel Hype rum ist, da wird auch viel schneller mal was geklickt, schneller was gemacht. Und das wissen auch die Betrüger. Das ist halt zu den Weihnachten immer ganz interessant, weil da natürlich ganz viele Leute die Weihnachtsgeschenke ankaufen, aber auch bei Prime Days. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut, es wurden allein im Juni 2024, also letztes Jahr, das haben sie halt im Nachgang dann recherchiert, wurden über 1000 Internetadressen registriert, die explizit nur dafür waren, um eben Leute in Richtung Amazon Prime Days zu leiten und im Hintergrund waren dann Fake-Seiten. Das heißt, dort waren dann Fake-Shops aufgebaut, die ausgeschaut haben wie Amazon oder irgendwelche verschiedene so Touchpoints, die immer irgendwie in die Richtung gehen, damit man die Leute dorthin bringt, den Leuten offensichtlich was verkaufen möchte, was aber nie vielleicht verkauft wird. Ne? Das Produkt gibt's gar nicht, du zahlst dahin oder sie nehmen da irgendwelche deine Daten entgegen, deine Zahlungsdaten und machen damit dann wieder irgendwelche Sachen. Also das jetzt immer auch zum Aufpassen, wenn solche Veranstaltungen, solche Events sind im Internet, wurscht, ob es jetzt Amazon Prime das sind, ob es jetzt gerade wieder der Jahreswechsel ist, ob es irgendeine Ostern ist oder Weihnachten, wo Leute halt sehr viel kaufen, wo halt der E-Commerce-Handel und auch hauptsächlich der E-Commerce-Handel eigentlich wieder voll floriert, da sind natürlich die Betrüger nicht weit. Und da muss man halt immer schauen und aufpassen. Und da ist immer ganz wichtig, am besten würde ich sogar sagen, es gibt die Watchlist Internet, also watchlist-internet.at. Dort gibt's einen eigenen Fake-Shop-Detektor. Ganz, ganz spannend. Da kann man dann da klickt man drauf, dann ist das so eine Seite, da schreibt man dann die Domain rein, also die Website-Adresse rein. Und dann sieht man gleich, okay, welche Punkte sprechen dafür, dass das eine echte Seite ist und welche sind dagegen. Und wenn es dann offensichtlich ein Fake-Shop ist, dann kriegst du das Ganze in Rot, steht dann dort, Vorsicht, das könnte ein Fake-Shop sein, pass auf, schau, dass du woanders hingehst oder schau da im Internet gewisse Sachen an, ob das wirklich echt ist oder nicht. Und auf der Watchlist Internet zum Beispiel, da gibt es ja ganz viele Informationen zu aktuellen Fake-Seiten, also einfach mal reinschauen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt wirklich ein Anbieter ist, der wirklich was verkauft, der echt ist, sollte man dort am besten ist. Also meines Erachtens die eine der ersten Adressen, die man unbedingt anschauen sollte. Das ist 1-2 Minuten Arbeit, schützt aber ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Also das sollte man auf jeden Fall, bevor man was kauft, machen. Würde ich auf jeden Fall sagen. Kennst du das? Hast du schon mal reingeschaut, Markus?
Ja, ich kenn's und ich kenn's vor allem.
Von mir hauptsächlich, gell?
Von mir hauptsächlich, natürlich, aus erster Hand quasi. Aber ich kenn's vor allem, also ich glaube, jeder hat da schon mal irgendwie mit solchen Sachen zu tun gehabt, ob das Fake-Seiten sind, ob das WhatsApp-Nachrichten sind, SMS etc., E-Mails. Ich kenne niemanden, der nicht schon mal irgendeine Phishing-Mail oder sonst irgendwas bekommen hat. Und gerade an den Tagen ist das sehr verbreitet. Und wenn halt, warum machen sie das? Weil sie ja genau wissen, wenn so viele Leute bestellen, dann kann es schon mal vorkommen, dass den einen oder anderen erwischt, wo du sagst, ja, da habe ich bestellt, jetzt schickt mir Amazon was. Dabei ist es halt eine Fake-SMS und die sind dann halt relativ schnell. Wenn du da draufklickst auf den Link, dann hast du irgendeine Schadsoftware installiert oder sonst was. Noch schlimmer ist, wenn sie verlangen, ja, bitte geben Sie nochmal Ihre Kreditkarten-Sachen ein, wir müssen das nochmal bestätigen oder weiß ich nicht was. Ja, dann wird es halt richtig blöd und dann haben es halt die Betrüger am Ende wieder gewonnen. Ja. Und leider Gottes, muss man sagen, ist es halt de facto so, dass echt viele Leute, ohne groß nachzudenken, schnell mal irgendwo hinklicken oder jetzt nicht großartig drüber nachdenken und sagen, ja, na, da gebe ich das halt nochmal ein, das wird schon sein, also steht oben Amazon, dass man aber vielleicht einmal die Adresse nachschaut, ob das jetzt wirklich von Amazon kommt, geschweige denn, warum sollte Amazon einem schreiben wegen einer Kreditkartenbestätigung oder ja, und auch wenn es Lieferzug ist, dann gehe ich halt irgendwo auf die Amazon-Seite und schaue, ob das wirklich stimmt oder so. Ich lasse mich da jetzt nicht immer von irgendeiner kleinen SMS oder E-Mail gleich einmal catchen oder fischen, wie es so schön heißt. Auch mit den Anrufen, die da immer wieder kommen aus irgendwelchen anderen Ländern und so weiter. Es ist so mühselig. Und aber es muss ja funktionieren. Ich denke mir immer, mich hat sowas noch nie, Gott sei Dank, getroffen, weil ich da immer sehr vorsichtig bin. Aber ich habe schon oft in meinem Postfach gehabt etc. Und ich frage mich halt immer, wie gut muss das eigentlich funktionieren, dass das so floriert? Weil das kann ich mir anders ja nicht erklären. Das muss ja so viele Opfer geben, weil sonst würden die das ja einstellen. Das ist ja wie mit diesem Oma-Enkeltrick da oder so. Da denke ich mir auch jedes Mal, da wurde irgendeiner Oma wieder 30.000 Euro gestohlen, weil irgendwer hat es abgeholt, weil die Polizei hat gesagt, das müssen wir in Sicherheit bringen, weil bei ihnen wird einbrochen. Dann denke ich mir, ja, wie oft war das jetzt schon bitte in den Medien? Also das kann ja nicht sein. Da kommt ein Wildfremder, sagt, ich bin von der Polizei und und du drückst ihm das hart erarbeitete Geld, was du übrigens nicht investiert hast, sondern natürlich daheim gehortet hast über die letzten 30 Jahre, drückst einem ohne Probleme, da ist das Risikomanagement auf einmal direkt ausgeschalten. Ja, das ist ein Polizist, passt, da hast du das Geld und ciao. Denke ich mal, ja, das gibt's ja nicht, oder Philipp? Also ich weiß nicht, ich meine, du weißt das eh aus der Praxis, aber da kriege ich einen Hals teilweise, weil ich mir denke, das kann ja nicht sein. Also
ja, voll, also da kann ich ja voll zustimmen. Aber das Schlimme ist, es funktioniert, ne? So wie du sagst, es ist ein Milliardenmarkt mittlerweile, im Dunklen sozusagen. Und nur damit du es einmal einordnen kannst, ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich es gelesen habe, im World Year das war, ich glaube, das war 2023 oder 2024, also nach Corona ist natürlich der massive Push gekommen von dem, weil halt alles viel mehr digitalisiert worden ist. Da waren es, ich glaube, in Indien in einem Jahr über 120 Millionen Opfer. Ich weiß, Indien ist groß, Indien hat 1 Milliarde Einwohner, aber trotzdem 100 Millionen Leute, angenommen von den 100 Millionen gibt jeder 10 Euro her, Also da kommt schon was zusammen. Ne? Und das ist ein großes Land und das ist auch weltweit. Ne? Und die meisten Fälle, und deswegen ja immer mein Appell dran, so wie du gesagt hast, auf die Domain-Adresse schauen, weil die verratet schon sehr viel. Weil wenn da oben steht Amazon.com, okay, das ist die Domain, die Amazon gehört, steht da oben jetzt Amazon-Österreich-irgendwas.at dann oder .com, dann ist das schon ein bisschen komisch, weil warum soll das so komisch draufstehen? Und meistens sind die Adressen so. Oder steht Amazonas.com oder was, ne? Da wirst du vermutlich auf eine WWF-Seite oder irgendwas kommen, aber da müsst du ein Abo abschließen für den Klimaschutz. Ist auf der anderen Seite gut wenigstens, aber es gibt so viele andere Sachen, die halt dann komplette Fake sind, die sehr ähnlich sind, sehr ähnlich ausschauen. Und das wäre schon so a Red Flag. Und genauso das, warum funktionieren auch die ganzen Paket-SMS so gut? Weil, oder die, viele fragen mich immer, warum haben die gewusst, dass ich was bestellt habe? Nein, haben sie nicht. Das schicken sie einfach aus zu Tausenden. Und die Chance ist sehr hoch, dass du bei Amazon oder irgendwo anders was bestellt hast und ein Backel erwartest. Ne? Und überhaupt zu den Weihnachten, weil da ist genau das, wo jeder online bestellt. Und jeder bekommt ein Backel gefühlt, ne? Somit ist das fast immer passend, wenn du das kriegst. Und dann gibst du dort deine Daten ein, kommst anscheinend auf eine Postseite, die nicht echt ist, schaut 1 zu 1 gleich aus, gibst deine Daten ein, die Zahlungsdaten am besten mit einem Secure-Code, dann ist sowieso super, was aber in den meisten Fällen abgefragt wird. Ja, und dann wird statt 1,40 Euro Umleitungsgebühr, wenn auf einmal 2.000 Euro abgebucht, ne? Das ist halt dann schon Arsch, weil das sollte halt nicht passieren. Aber natürlich ist jeder, also keiner davor gefeit, ich auch nicht, ne, obwohl ich es weiß. Aber es ist bei mir um einiges schwerer, mich irgendwo in so eine Situation zu bringen, wo ich unüberlegt meine Daten hergib, als für jemanden, der vielleicht mit dem noch nichts zu tun gehabt hat oder gar nicht so weit denkt oder das gar nicht so bewusst ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da immer wieder einen Podcast immer wieder aufklären, dass man halt einfach vorsichtig sein soll. Natürlich nicht extrem ängstlich oder so, sondern einfach vorsichtig, überlegt handeln, nicht schnell. Genauso bei den Anlagebetrugsgeschichten. Meistens geht's um die Gier, um schnelle Geld und einfach vorsichtig sein, mitdenken, den Kopf einschalten. Ich sage immer gern, wenn's zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man überall verwenden kann, im ganzen Leben eigentlich.
Ne? Das Einzige, die entwickeln sich halt auch weiter. Also die Fakes, die werden schon immer besser, muss man schon dazu sagen. Nichtsdestotrotz immer Acht geben. Aber um das noch ein bisschen positiv vielleicht auch abzuschließen, dass die Thematik Amazon Prime Day ist, ihr habt jetzt schon gesagt, bist du selber Amazon-Aktionär, profitierst du da jetzt auch irgendwie mit? Bist du auch Amazon-Aktionär? Oder?
Tatsächlich habe ich keine Amazon-Aktien, habe ich noch nie gehabt, leider. Wenn man die Story anschaut, dann war das natürlich ein Fehler, aber so ist es halt an der Börse, man kann nicht überall mitspielen, aber ich habe natürlich in den MSC Worlds habe ich natürlich Amazon mit drinnen, genauso in mein Sunrise Capital Fonds ist es auch mit drin, das heißt, ich profitiere ja indirekt auch mit, aber natürlich Einzelpositionen aber nicht. Aber ja.
Das heißt ja, gut. Eigentlich trotzdem.
Ja.
Sehr gut.
Ja, dann sind wir eigentlich schon beim Community-Blog. Da haben wir auch noch zwei Fragen von eurer Seite, bevor wir dann diesmal wieder fertig sind mit der Podcast-Folge. Und zwar, eine Frage war, Freibetrag bei Aktien, Dividenden in Österreich, gibt's das? Ich glaube, da können wir nochmal auf den Artikel von Persianer zurückgehen. In Österreich gibt es das leider nicht und es ist auch nicht absehbar, dass das in der nächsten Zeit kommt. Wäre natürlich super cool. In Deutschland gibt es den mit 1.000 Euro pro Jahr, der sich unter Anführungszeichen jedes Jahr wieder frisch aufladet. Wäre natürlich für den Anfänger eine super Sache, weil 1.000 Euro steuerfrei zu bekommen oder 1.000 Euro nicht steuerfrei zu bekommen, ist natürlich ein schönes Geld. Ja,
es wäre für einen Kleinanleger ideal, würde ich sagen. Und da braucht mir auch keiner kommen mit die Reichen, wenn ich mehr reicher. Ja, aber
das ist
gibt's ja nicht, ja, gibt's nicht.
Ja, gibt's leider nicht, auch wenn's im Internet immer mal wieder man so findet, aber das ist halt leider nur für Deutschland gültig. Ja, und die Deutschen, das Lustige ist ja, das ist vor kurzem erst angehoben worden auf 1.000, also vor ein paar Jahren erst, das war ich vorher auch schon, glaube ich, bei 700 oder sowas. Und das Lustige ist ja, die Deutschen wollen natürlich mehr, was ja verständlich ist, weil mit 1.000 Euro wirst du nicht reich pro Jahr, das ist klar. Aber wäre halt ein guter Einstieg und ein guter Incentive, dass man halt einfach ja investiert und ihm einfach mal alles bleibt von 1.000 Euro. Und 1.000 Euro ist viel Geld und ja, wäre ein Game Changer für viele, glaube ich, dass man da halt einfach länger dran bleibt und auch vielleicht ist die Intensivierung hat, dass man wirklich einmal startet, weil man da ein bisschen einen Vorteil hat. Aber ja, ist so, gell? Ja, eine Frage hat es noch gegeben, eine zweite, dann sind wir eigentlich schon durch heute. Seid ihr mehr in Europa oder USA investiert? Markus, wie schaut es bei dir aus?
Ja, zwangsläufig durch meine ETFs, definitiv, muss ich sagen, USA. Dadurch, dass die ETFs über die letzten Jahre stark gewachsen sind, ist der Klumpen bei den ETFs höher und dementsprechend auch US-lastiger. Also das kann ich relativ simpel beantworten, heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht in Europa auch investiert bin. Habe auch ein bisschen Home-Bias mit Österreich dabei. Und ja, ich sehe es jetzt relativ ausgewogen noch, aber ich würde sagen, USA. Bei dir, Philipp?
Was für ein Österreich-Bias hast du zum Beispiel? Einzeltitel oder was hast du denn?
Ja genau, also ich habe jetzt kein ATX-ETF oder sonst was, sondern ich habe da Österreich zum Beispiel als Einzeltitel abgedeckt. Also ich kann sagen, BAWAG zum Beispiel, Österreichische Post, AT&S.
Also die Gänge, was man so kennt, wie bei AT&S.
War ich mal. Okay. Aber genau, ja, also relativ breit, OMV auch und so. Also das sind so die gängigsten. Aber im Verhältnis meines Gesamtportfolios, nicht die größten Positionen.
Ähnlich, aber ich bin stärker in Europa, also mehr in Österreich investiert. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt anschaue, ich habe ja einen MSCI World ETF, also das ist halt der, was den größten amerikanischen Part eigentlich hat, sage ich mal. Ein paar Einzeltitel in Amerika. Trotzdem ist mein großer Part ist eher Östeuropa, weil halt der Standard für Österreich natürlich auch größtenteils in Österreich investiert. Wenn ich das kombiniere, also ich würde jetzt einmal sagen, ich bin nicht ganz 50-50, wahrscheinlich 60-40, was Österreich belangt im Vergleich zu USA, habe aber ein paar Einzeltitel, UK und so zum Beispiel, die halt dann da auch mitschwimmen, die aber halt
Unilever.
Zum Beispiel Unilever, die halt nicht mit der USA. Also das ist jetzt wieder der dritte Part, sage ich mal. Und der Burkina habe ich auch dabei, also BYD zum Beispiel. Somit, aber trotzdem würde ich trotzdem sagen, dass ich größtenteils in Europa investiert bin und vereinzelt ein paar andere noch dazu schwimmen. Warum ist das so? Warum habe ich zum Beispiel bei Europa habe ich zum Beispiel keine deutschen Titel, nur österreichische Titel, weil halt einfach die Quellensteuer ein Schmarrn ist, unter Anführungszeichen. Weil in Deutschland hast du dann eigentlich die Steuer musst du nicht anrechenbar bekommen kannst durch das Doppelbesteuerungsabkommen mit Österreich. Somit bleiben da fast 50% liegen oder auf der Strecke, weil du mehr an Steuern zahlst bei Dividendenausschüttungen. Bei Österreich hast du eine 27,5% und das ist fertig. Genauso USA, die haben überhaupt nur 15% aktuell. Somit bleibt da auch nichts über. Das kannst du nämlich alles anrechnen und dann hast du in Österreich nur noch die 12,5%, damit du auf die 27,5% kommst. UK hat 0% und das ist halt der Vorteil. Und Deutschland ist halt leider für Österreich, oder ist wurscht, ob es Deutschland, Schweiz, Norwegen, Frankreich, das ist alles negativ für uns Österreicher, weil du halt einfach viel mehr Steuerbelastung hast, wie du hättest haben können oder sollen. Und das ist halt leider das Problem. Da muss es sein. Aber das mache ich halt dann über Sunrise Fonds, sage ich mal. Oder über einen MSCI World.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also wenn dann Europa über einen Sunrise Fonds teilweise. Einzelpositionen schaue ich tatsächlich auch stark. Wie schaut es denn aus mit Quellensteuerthematiken? Also ich habe da auch mit Großbritannien, bin ich auch sehr zufrieden, was die Thematik angeht und besitze tatsächlich auch keine französische, Schweizer oder deutsche Einzelaktie. Besitze die nur über Fonds.
Jetzt haben wir noch ein bisschen einen Einblick gegeben in unsere Depots und unsere Dings und haben die Fragen, glaube ich, ganz gut beantwortet. Da sind wir eigentlich wieder am Schluss diesmal. Markus, hast du noch irgendwas zum Ergänzen?
Na, war eine sehr ausgewogene Folge. Viele spannende Themen gehabt, auch guten Österreich-Bezug heute wieder mal.
Gut diskutiert haben wir
auch. Gut diskutiert, ja gut. Es waren auch Themen, die man sehr intensiv diskutieren kann. Und vielleicht auch nicht immer so positiv, leider muss man auch sein. Wir stehen ja auch für Transparenz. Am Ende muss man sagen, es ist, wie es ist. Wir können gewisse Dinge nicht ändern, wir können nur darauf appellieren. Haben wir auch eine gewisse Stimme, dank euch, der Community, aber auch ja, aus der Entwicklung heraus. Und ja, hat mich sehr gefreut. Genießt die Prime Days. Ihr dürft gleich nach dem Podcast weiter shoppen und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Danke, lieber Phil.
Herzlichen Dank für deine Zeit und bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das freut uns natürlich immer sehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.